Herzlich willkommen beim Sacred Birth Podcast, dein Podcast für bewusste Gebärkraft, Frausein, Partnerschaft und Familie.
Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Sacred Birth hier in unserem Podcast. Wir haben heute uns das Thema vorgenommen, was braucht es für eine natürliche Geburt und wieso ist es so wichtig in der heutigen Gesellschaft, das Thema Geburt sich nochmal wirklich anzuschauen und welche Schlüsselfaktoren für eine Geburt oder ja, für die Familie, für die Frau und für das Baby wirklich ausschlaggebend sind. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast heute hier, Raik Garve. Raik, du bist aus dem klassischen medizinischen Studium herausgekommen zum heutigen Gesundheitslehrer. Also du hast den klassischen medizinischen Kittel an den
Ja.
Nagel gehängt, würde ich jetzt mal so sagen, und hast ihn für die Rolle des Gesundheitslehrers eingetauscht. Und du kommst ja aus einer, du bist ja ein allumfassender, interessierter Mensch und du greifst viele Themen mittlerweile auf, die unsere Gesellschaft betreffen. Und deswegen finde ich es wunderschön, dass du heute da bist und uns einen Einblick in das Thema Bindung, Geburt, Gesellschaft gibst und warum das so wichtig ist für uns heutzutage zu verstehen. Lieber
Ja,
Raik,
gerne.
willkommen.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Raik, wir haben vorher schon gesagt, warum ist es so wichtig, das Thema Geburt uns heutzutage wirklich anzuschauen? Warum ist das Thema Geburt für dich wichtig? Du auch als Mann.
Ja, naja, du hast es ja eben schon gesagt, ich beschäftige mich mit vielen Themen und mein Ziel ist es immer, diese ganzen Themen so zusammenzubringen, zu so einem Gesamtbild. Und im Kern dreht sich alles, was ich mache, letztendlich um den Menschen, muss ich dazu sagen. Wenn wir den Zustand der heutigen westlich, vor allen Dingen westlich geprägten Kultur mal so versuchen, in wenigen Begriffen zusammenzufassen, dann kann man sagen, wir befinden uns in einem Zeitalter der Spaltung, einem Zeitalter der Entwurzelung, der Bindungslosigkeit, der Gottlosigkeit, der Sinnlosigkeit, des puren Materialismus. Und das hat natürlich Ursachen, warum wir in diese Situation hineingeraten sind. Und wir sehen, in allen Lebensbereichen kriselt es. Und wenn man sich halt die Frage stellt, wo kommt das her, dann geht man halt auf die Suche irgendwo. Und natürlich manche sagen, ach, was weiß ich, das sind irgendwelche politischen Geschichten und so weiter. Aber das hat mich nie wirklich als Antwort befriedigt und ich bin halt tiefer eingetaucht. Und irgendwann bin ich auch über dieses Thema ja, nicht nur der Geburt, sondern da hängt ja viel mehr dran. Vielleicht mal einfach so als Einstieg. Die Ursache, die Hauptursache, warum wir in so einer Situation uns jetzt aktuell gesellschaftlich befinden, also man könnte sagen, eine Art von Zerfallsprozess, den kann man wirklich immer deutlicher erkennen. Diese Erkenntnis, woher das kommt, ist eigentlich schon seit den 1970er Jahren bekannt. Man hat Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, der Hauptfaktor, der dazu führt, dass Menschen, ich sag mal, Süchte entwickeln, Drogen nehmen, die Gewalt in der Gesellschaft zunimmt, allgemein die Moral immer weiter runter sinkt und so weiter. Ein Hauptfaktor, es gibt viele Faktoren, aber ein Hauptfaktor, und zwar liegt er in einer traumatischen Geburtserfahrung. Das heißt, es ist im Prinzip schon bekannt, natürlich nicht bei jedem, aber ich sage mal so in den entsprechenden Kreisen ist bekannt, dass eine traumatische Geburtserfahrung dazu führt, dass ein Mensch, ich sage mal, hier nicht wirklich ankommt, dass er sozusagen schon sehr früh in dem Urvertrauen erschüttert wird, dass er diese tiefe Verbundenheit zu sich selbst und auch zu dieser Welt gar nicht wirklich aufbauen kann, weil die Geburtserfahrung einfach traumatisch ist. Wir reden jetzt einfach vom Thema Trauma. Und das zieht sich letztendlich später wie ein roter Faden durch die Biografie jedes Menschen, aber letztendlich auch ganzer Kulturen. Das heißt, wir sind, wenn man es mal zusammenfassen wollte, ich habe mal so einen Satz geprägt vor einiger Zeit, um diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, wirklich mal zu charakterisieren. Und dieser Satz lautet: Wir befinden uns in einer bindungs- und entwicklungstraumatisierten Kindergesellschaft, die befallen ist von einem Gedankenvirus des Materialismus und auch des Atheismus, also der Gottlosigkeit. Das heißt, emotional sind sehr viele Menschen immer noch im Zustand ihrer Kindheit irgendwo eingefroren. Das kann man besonders dann gut sehen, wenn sehr viel Druck und Stress auf sie ausgeübt wird. Im Rahmen der C-Zeit konnte man das gut sehen. Plus, wir erklären uns die Welt und auch das Menschsein hauptsächlich materialistisch. Und eben auch ohne einen höheren Plan, einen höheren Sinn, eine höhere Geistigkeit, also atheistisch. So. Und in diesem Dilemma stecken wir seit ungefähr vielleicht 200, 250 Jahren. Und die Probleme, die sich dadurch, durch diese Denkweise und durch diese traumatische Grundhaltung, die in dieser Gesellschaft einfach vorherrschend ist, eingeschlichen hat, die haben sich jetzt mehr oder weniger aus meiner Sicht immer mehr zugespitzt. Das heißt, wir stehen jetzt an einem Punkt, man könnte sagen, eine Art Kulminationspunkt, wo es jetzt eigentlich nur zwei Wege gibt. Entweder wir schaffen es endlich mal zu verstehen, was wirklich Menschsein in der Tiefe bedeutet, oder aber wir degenerieren weiter auf hohem Niveau mit Hilfe des Transhumanismus. Muss man mal ganz klar sagen. Es gibt grob gesagt für mich nur zwei Richtungen jetzt, und jeder muss sich quasi entscheiden, wo er hin möchte. Entweder Transhumanismus, also Technologie und Biologie verschmilzt. Das wäre aus meiner Sicht der Untergang für die Menschheit als biologisches Kollektiv. Oder die sogenannte Kosmobiologie. Das heißt, da geht es darum, dass der Mensch sich erstmal in seiner wahren Größe versteht und erkennt und auch und ergründet, was er für Rahmenbedingungen braucht, die notwendig sind, um das Potenzial, was jeder in sich trägt, wirklich zum Ausdruck zu bringen. Das spielt natürlich die Geburt eine zentrale Rolle, weil die Geburt ist das Eintrittstor, man könnte sagen, der geistigen Wesenheit in die Materie oder materielle Welt. Das heißt, es ist ein Übergangsprozess, eine Art von, nennen wir es Matrixwechsel. Das Dilemma ist aber heute, dass wir, dass dieser Prozess, dieser Einstieg von Geistwesen in Materiekörpern, manipuliert wird, beeinträchtigt wird, sodass auch von bestimmten Kräften, die einfach in diesen Prozess eingreifen und damit im Grunde diesen Einstieg erschweren und was ganz viel fataler ist, dass Menschen, wenn sie bei diesem Prozess, bei diesem sehr zarten Prozess gestört werden, dass sie damit die Verbundenheit mit sich selbst verlieren. Und das kann man in einem Begriff zusammenfassen, nämlich Normopathie. Menschen haben sich von sich selbst entfremdet. Sie fühlen sich selbst nicht mehr. Sie haben kein Urvertrauen. Dadurch sind sie durch Ängste manipulierbar. Und das ist der Schlüssel. Wir brauchen Ängste, damit überhaupt Menschen manipuliert werden können. Wenn sie Urvertrauen hätten und auch sich selber fühlen und mit sich selbst verbunden wären, dann hätte das Ganze in der C-Zeit überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, diese Voraussetzung, damit bestimmte Kreise und Kräfte diese Menschen und die Gesellschaft lenken und formen können, ist einmal eine Grundtraumatisierung, die man im Rahmen der Geburt schon mal setzt. Da gibt es aber noch weitere Traumatisierungen, die dann folgen. Und zwar, ich sag mal, wie ein Ritual, das jeder, der hier in diese Gesellschaft hineininkarniert, quasi durchläuft. Es sei denn, er hat bewusste Eltern. Aber die wenigsten haben bewusste Eltern. Viele geben ihre Muster, die sie selber erlebt haben, einfach nur unreflektiert, unbewusst durch ihr Verhalten an ihre Kinder weiter. Und das andere ist, wenn Menschen, ich sage mal, in ihrem Grundvertrauen oder Urvertrauen erschüttert sind, dadurch auch die Tür offen ist für Ängste, dann kann man natürlich auch allen voran, ich sage mal, über den Verstand Menschen sehr leicht manipulieren. Der Verstand ist sehr leicht zu manipulieren. Unser tiefes, nennen wir es mal, unsere Intuition oder unsere tiefe Verbundenheit, die kann man nicht manipulieren. Jedenfalls mit so Medienberichten, ja. Sondern das geht nur, wenn wir nicht mehr fühlen, wenn wir die Wahrheit nicht mehr fühlen können. Und diese Möglichkeit, unseren Wahrheitskompass einzusetzen, wird damit erschaffen, dass wir mit uns gut verbunden sind. Und das wiederum hängt damit zusammen, wie wir mit der Erde, mit unserer Mama, aber eben auch mit uns selbst im Rahmen nennen wir es mal, dieses Initiationsprozesses aus der geistigen Welt in die Stofflichkeit, also durch den Geburtskanal, wie wir diesen Prozess beschreiten. Ob der störungsfrei abläuft oder aber ob es dort eben ganz viele Eingriffe gibt von verschiedensten Seiten. Und Eingriff kann schon heißen Angstmache. Das ist schon ein Eingriff. Ein Eingriff in einen geistigen Prozess. Wenn die Mutter verängstigt ist, dann ist sozusagen der Kanal schon zu. Angst macht eng. Ja? Angst kommt von Angustus, Enge. Und Enge bezieht sich hier nicht nur auf das eigene Bewusstsein, den eigenen Bewusstseinsraum, dass der eng ist und dadurch den Raum für Ängste bietet, sondern tatsächlich auch, ich sag mal, stofflich, dass der Geburtskanal sich verkrampft, dass die Muskeln sich verkrampfen und die Frau nicht loslassen kann in dem Moment, wo das Kind sich mal sich gebären möchte. Und das sind alles so Dinge, die greifen für mich so ineinander. Und wenn man das große Bild dahinter versteht, dass hier eigentlich versucht wird, durch diesen Eingriff der sogenannten modernen Medizin in diesen natürlichen Prozess, es ist einfach ein natürlicher Prozess, es ist ja keine Krankheit, die Geburt und die Schwangerschaften, was alles damit zusammenhängt, wird im Prinzip die Verbundenheit zwischen der Geistwesenheit und ihrem Körper gestört. Und das ist im Grunde das erklärte Ziel bestimmter Kreise und Kräfte, damit der Mensch sich selbst nicht führen kann, damit er sozusagen wie so ein Blatt im Wind ist, so sehe ich das mittlerweile, und entwurzelt ist. Und entwurzelte Menschen kann man natürlich viel leichter manipulieren, viel leichter lenken und irgendwelchen Unfug erzählen, und sie glauben das auch noch. Verwurzelte Menschen sind nicht manipulierbar. Das sind wie, ich sage mal, wie Leuchttürme. Die sind angebunden, mit der Erde gut verbunden, mit dem Körper, in der Materie gut verbunden und gleichzeitig aber auch geistig angebunden. Das heißt, die stehen, wo sie sind und sind präsent, die sind authentisch, die verkörpern ihr selbst. Die sind nicht irgendeine Rolle, irgendeine Ego-Überlebensstruktur als Folge von Traumatisierungen, sondern sie sind wirklich präsent im Hier und Jetzt. Und so ein Mensch ist nicht manipulierbar. Und es gibt halt Kräfte, die möchten uns gerne manipulieren. Und die haben wahrscheinlich auch lange erforscht, wo man ansetzen muss, damit man Menschen manipulieren kann. Das ist wirklich ein stufenweiser Prozess. Ja, und das fängt ja im Prinzip auch nicht schon im Rahmen der Geburt an. Man kann ja sogar noch weiter zurückgehen, indem man sich anschaut, unter welchen Umständen Menschen gezeugt werden, wie eine Schwangerschaft abläuft, weil da finden ja auch schon Eingriffe statt und so weiter. Immer natürlich aus Angst und da aus Sicherheit, wie man immer so schön sagt. Es geht ja immer um Sicherheit. Es wird immer als Sicherheit verkauft, ne? Immer Schutz und Sicherheit sind tolle Begriffe, aber am Ende ist es Kontrolle und eine Art von Manipulation, die da abläuft. Und das muss man erstmal erkannt haben, ja. Und das ist eben auch diese emotionale Unreife vieler Menschen, diese Naivität zu glauben, so wie die Medizin heute funktioniert, das ist immer nur ein einziger Fortschritt und ein einziger Vorteil für alle. Ich sehe es nicht mittlerweile so. Es gibt Bereiche, da ist die Medizin extrem kompetent und da sage ich auch wunderbar. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 10% der Tätigkeit und der Rest ist eigentlich nur Geschäft. Und Geschäft funktioniert nur, wenn du chronisch Kranke hast oder Menschen einredest, sie wären krank, damit du im Grunde sie in eine Abhängigkeit bringst, sodass sie dann quasi zu dir kommen und du ihnen dann das verschreibst oder gibst, was sie vermeintlich die Symptome beseitigt, aber letztendlich in so eine Art von, ich sag mal, Abhängigkeit hält. Weil der Mensch bleibt ja, wird ja nicht kompetent dadurch, dass er zu einem anderen geht und sagt, mach mich gesund. Im Gegenteil. Ja, und das ist mal so im Schnelldurchlauf, so wie ich mittlerweile dieses ganze Thema sehe. Und die Geburt, wie gesagt, ist für mich ein wichtiges Puzzleteil in diesem Prozess, wie wir als Geistwesen hier in diese Materiewelt eintauchen. Und genau an diesem Tor, an diesem Eintrittstor, in diese neue Welt, quasi diesen Wechsel aus der geistigen Welt in die Materiewelt, da stehen quasi Torwächter und wollen uns sozusagen schon ja, manipulieren. Und die Möglichkeit rauben, dass wir voll bewusst in einen Körper eintauchen und auch uns dessen voll bewusst sind, wer wir wirklich sind. Weil warum vergessen so viele Seelen ihre Herkunft? Warum vergessen so viele Seelen ihre Vorinkarnation? Ja? Der Schleier des Vergessens hat natürlich ganz viel was mit der Geburtstraumatisierung zu tun. Weil Trauma führt zur Amnesie, zum Gedächtnisschwund, zu Gedächtnisverlust. So, und wir haben da eine Menge zu tun, sage ich mal so. Die wir das für uns erkannt haben und dass es eben gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hat. Und die Folgen sehen wir ja in Form von irgendwelchen Kriegen. Das sind die Folgen, das sind die Endfolgen, die sich ergeben, wenn Menschen mit sich selbst nicht verbunden sind, wenn sie sich selbst nicht verstehen, wenn sie nicht mehr richtig fühlen, wenn sie sich manipulieren lassen und dann gegeneinander aufhetzen lassen. Das ist das, was wir da draußen sehen, dass wir dann als Soldaten in Kriege ziehen wegen irgendwelcher komischen Ideologien, Interessen in die Kriege gehen. Das würde kein Mensch tun, der mit sich selbst verbunden ist. Ja. Und deswegen ist dieses Thema aus meiner Sicht zentral.
Ja, danke. Mir kommt auch immer der Satz, ich habe vor kurzem eine Frau kennengelernt, die als Polizistin tätig ist in Deutschland. Und ich habe sie gefragt, wie, also für mich, wenn ich einen Beruf ausüben würde, dann muss der mit meiner Moral, mit meinem Ethischen zusammenhängen. Also es muss alles korrelieren, es muss zusammenpassen, ich muss dahinter stehen können. Und ihre Antwort darauf, das erschüttert mich immer wieder, war einfach: Ja, das kann ich zum Glück ausschalten. Und
Spricht Bände.
das spricht Bände, ja. Und das ist so, okay, wie stark bist du als Mensch mit deinem Herz verbunden, mit deinem wirklich göttlichen Bewusstsein? Bist du dir bewusst, dass du überhaupt ein Bewusstsein hast, das mit einer höheren Quelle verbunden ist oder nicht, damit du sagen kannst, sowas kann ich ausschalten. Ja.
Tja, das sind die berühmten Bioroboter, ne? diese Reizreaktionsautomaten, die einfach nur Befehle ausführen und es nicht hinterfragen, weil sie sich ja immer rausreden können, jemand anders trägt die Verantwortung und ich habe ja nur einen Befehl gemacht oder ausgeführt, ne? Das kennen wir alles schon, das haben wir alles schon gehabt, diese Aussagen immer, ja, ich habe ja nur einen Befehl ausgeführt. Ja, aber
Ja,
selber denken wäre auch mal gut gewesen. Auch mal
und
hinterfragen und reinfühlen.
dasselbe ist eben auch beim Thema Schwangerschaft, weil ich finde, der erste Prozess mit diesem System oder der erste Kontaktpunkt mit dem System, wo die Frau in die Angst getrieben wird, ist, wenn sie zum Gynäkologen geht. Weil dort bekommst du mal einen errechneten Termin, dort bekommst du gesagt, dass du die und die und die Untersuchungen machen musst. Also du kommst schon in dieses Rad der Medizin, in dieses Überwachungs- und Kontrollsystem hinein. Du wirst da praktisch so hineingeschleust, bist vielleicht in deinen Ansichten noch sehr, ja, na, ist er zum Wohle meines Kindes, ist er zum Wohle des Gesamten, und bekommst aber gar nicht richtig mit, dass da schon die Anker gesetzt werden für diese Kontrolle.
Ja, ist
Wie
so.
siehst du das?
Die Medizin ist seit über 100 Jahren ein Geschäftsmodell, muss es einfach verstehen. Die Medizin wurde seit 1910, ausgehend von Amerika, komplett reformiert mit dem sogenannten Flexner-Report im Auftrag der Hochfinanz. Und seitdem ist die westlich geprägte Lehrstuhlmedizin ein Geschäftsmodell. Punkt. Ausrufezeichen. Mehr muss man da gar nicht zu sagen und verstehen. Das heißt, die Kreise, die früher, ich sage mal, die Erdölindustrie dominiert haben, haben dann nach und nach die Pharmaindustrie aufgebaut auf Grundlage von Erdöl, wenn man so möchte. Und auch das, was daraus erwachsen ist, das ganze biochemische Denken, also auch den Menschen als eine biochemische Maschine zu betrachten, ist letztendlich die Folge davon, weil wir waren vor 100 Jahren in mancher Hinsicht schon viel weiter in der Medizin, weil wir ein anderes Menschenbild hatten, wo wir eben auch wussten, der Mensch ist zum Beispiel auch, hat eine bioelektrische Aura. Ja, und die Elektrizität, die Bioelektrizität ist maßgeblich auch für unseren Gesundheitszustand. In dem Moment, wo ich aber den Blickwinkel komplett ändere und sage, ich betrachte ihn nur biochemisch, fällt das hinten runter. So, und dann werden natürlich nur Medikamente verschrieben für jedes Symptom. Das haben wir ja. Wir haben tausende Krankheitsbilder, wir haben für alles irgendwelche Symptome und Medikamente, die möglichst nebenwirkungsarm sein sollen, damit sie auch gerne genommen werden. Aber letztendlich ist da eine künstliche Abhängigkeit geschaffen. Und der größte Markt ist nun mal der menschliche Körper. So. Und es betrifft genauso die Geburtsmedizin. Auch da wird sehr viel zugunsten der Apparatemedizin, der operativen Eingriffe favorisiert, weil es einfach mehr bringt. Und es wird natürlich dann, ich sage mal, nachträglich schön geredet, ja, es hätte ja so und so kommen können und so weiter und so fort. Ich sage immer, die meisten Kinder auf diesem Planeten werden immer noch natürlich geboren und nicht in Krankenhäusern. Jetzt vielleicht nicht in der westlichen Welt, aber in anderen Ländern. Also irgendwie scheint dieser Prozess ja zu funktionieren, ohne dass man da ständig eingreifen muss. Aber gerade der Westen, also Amerika, Nordamerika und Europa, die sind ja seit über 100 Jahren so einer Art Hirnwäsche unterzogen worden, in so einer Hypnose, dass sie glauben, der technische Fortschritt hätte uns eigentlich erst von diesen ganzen Geiseln der Menschheit befreit. So wird es uns erzählt und es ist alles nur Fortschritt und besser und sicher. Es geht immer nur um den Aspekt der Sicherheit. Für eine Frau ist Sicherheit das zentrale Motiv ihres Lebens. Sie muss sich sicher fühlen, egal bei was. So, und die Medizin arbeitet mit diesem Aspekt von Angst und Hoffnung. Und die Hoffnung ist das, wir geben dir Sicherheit, wir geben dir Schutz. Wer sagt dann, nein, niemand. Ja? Bis du verstehst, dass hinter dem Schutz aber eigentlich nicht Sicherheit wirklich sich verbirgt, sondern vor allen Dingen auch Kontrolle und auch Manipulation. Und das merkst du dann vielleicht erst sehr spät. Und Sicherheit funktioniert nur dann gut, dass man Menschen dahin ziehen und locken kann, wenn man vorher viel Angst verbreitet hat. Das heißt, wenn also falsche Behauptungen immer wiederholt werden, also regelrechte Lügen verbreitet werden, alleine schon, dass das in dieser Gesellschaft durch Film, Funk und Fernsehen das Thema Geburt sehr dramatisch immer rübergebracht wird. Also ich habe noch nie in irgendwelchen Spielfilmen gesehen, wo es um Geburt ging oder wo eine Geburt stattgefunden hat, dass man das vielleicht mal im Zusammenhang mit es gibt ja dieses Orgasmic Birth oder Hypnobirth oder was auch immer, ja. Nie. Es wird immer nur eine Frau im Kreißsaal, die schreit und sich da durchquält und ja, und dann aussieht, als wäre sie gerade in der Operation gewesen. Und dann kommt da das Kind irgendwie so, ja, und das war's dann. Der Vater wartet draußen im Wartezimmer, darf dann irgendwann mal rein und das war's. So wird uns das auch medial vermittelt. Und das sind natürlich Bilder, die prägen sich ein. Und das Problem ist ja, jeder Mensch oder sagen wir mal so, jede Frau bringt ja eine Geburtskompetenz mit. Nur, wenn der Verstand dann durch diese medialen gesellschaftlichen Einflüsse gekapert wird und Gedanken erzeugen Physiologie, das heißt, es führt zu Reaktionen und alles, was Angst macht, führt zur Anspannung. Und alles, was anspannt, ist Widerstand. Und alles, was Widerstand ist, macht im entscheidenden Moment auch Schmerzen. Dann ist es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und das ist das Problem. Und dann sagen sie, ja, wieso? Ich hätte ja sonst die Geburt nicht überstanden, wenn die Ärzte nicht gewesen wären. Ja, aber du musst die Vorgeschichte dir angucken. Da gab es ja noch eine Vorgeschichte. Da ist ja ein Angstfeld generiert worden, dass du auch hinein geboren wurdest, durch diese Gesellschaft. Und wenn du nicht gerade, ich sag mal, ein Elternhaus hattest, die in dieser Hinsicht anders waren, die einfach das vielleicht für sich schon durchschaut hatten und einfach gelassener waren, dann hört man erstmal auf die Weißkittel. Es geht nicht darum, den Ärzten irgendwie zu sagen, sie sind schlecht oder böse oder furchtbar. So, darum geht es gar nicht. Und es sind auch viele tolle Menschen dabei. Ich habe ja auch viele kennengelernt, keine Frage. Das Problem ist nur, viele erkennen nicht, in was für einem System sie dienen. Das ist ähnlich wie mit den Polizisten. Die machen diesen Beruf, weil sie dafür sorgen möchten, dass die Gesellschaft sicher ist, dass es ordentlich ist und so weiter und gerecht. Das ist meistens so der Anspruch. Natürlich ist es auch ein sicherer Job. Das heißt, die finanzielle Basis spielt auch eine Rolle, keine Frage. Aber die gehen erstmal, sage ich mal, mit grundlegend guten Absichten in so ein Berufsfeld hinein. Was sie aber nicht verstehen oder erst im Laufe der Zeit merken, ist, dass diese Art von System bereits schon vor ihnen existiert hat und auch schon, ich sag mal, eine Art von Anpassungsdruck erzwingt. Das heißt, dann wird sich ein Polizist oder eine Polizistin einfügen müssen, wenn sie da arbeiten möchte, genauso ein Arzt im Krankenhaus oder eine Ärztin. Sie kann sich ja nicht sagen, ich mache es einfach so, wie mein Gefühl mir das sagt, wie mein gesunder Menschenverstand das mir sagt, dann wird aber irgendjemand sagen, nee, dann brauchst du hier nicht weitermachen. So. Und das ist das Problem. Das heißt, dieser wirtschaftliche Druck, der auf allen lastet, das ist ja sozusagen Teil dieses Systems, zwingt Menschen dazu, sich innerlich zu verbiegen, quasi ihre Ideale aufzugeben, zu verraten, könnte man auch sagen, weil sie sonst dieser Art von Abhängigkeit Schwierigkeiten kriegen können. Das muss man auch sehen. Das spielt ja auch alles mit rein. Also ich finde, man muss den Fokus mal weglegen von nur einem Aspekt. Das ist für mich ein Riesenbild. Und die Geburt hat sicherlich auf jeden Fall ist ein zentrales Puzzleteil. Aber da drumherum ist noch viel, viel mehr. Und das sollte man auch mal mit berücksichtigen. Das heißt, es reicht nicht aus meiner Sicht einfach nur zu sagen, ja, ich mache jetzt Geburt alleine, vielleicht in so einem Wasserbecken und das war's. Nein, da gehört noch ganz viel mehr dazu. Davor, aber auch danach. Und dann wird es auf einmal so ein Gesamtbild. Und dann sieht man plötzlich, in was für einer irren Welt wir eigentlich uns befinden. Wie abstrus das Ganze ist. Wie sehr es eigentlich menschenfeindlich ist. Auch sogar lebensfeindlich, muss man teilweise sogar sagen. Ja? Oder antivernünftig. Ja? Also, und ich benutze diesen Begriff hin und wieder schon, weil manche zucken dann immer zusammen, aber ich sage, es ist satanisch. Es ist verdreht. Es ist eine Komplettverdrehung der natürlichen Schöpfungsordnung. Und das ist der Punkt. Wir leben seit 250 Jahren in einer satanischen Matrix, die jetzt mehr und mehr ihre hässliche Fratze zeigt. Und es erkennen auch immer mehr Menschen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Deswegen beschäftigt ihr euch ja mit diesem Aspekt der Natürlichkeit innerhalb der Schöpfungsordnung, natürliche Geburt. Weil ihr erkannt habt, dass die anderen Dinge, diese medizinischen Eingriffe und dieses Angstmachen und ist wie eine Krankheit zu betrachten, die Schwangerschaft und die Geburt, dass das nicht euch entspricht, eurem Wesen, eurem Gefühl, sondern, ne? Und das ist schon mal gut. Das ist ja sozusagen eine Befreiung und ein Erkennen und ein Befreien aus diesem Manipulationsnetz. Und es dürfen noch mehr werden, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Denn eine neue Menschheit entsteht dann, wenn wir anfangen, Geburt komplett anders wieder zu sehen, und zwar so, wie es eigentlich angedacht ist, sehr natürlich. Ja, und dafür Rahmenbedingungen schaffen, die auch diesem heiligen Moment, ich sag mal, gerecht werden. Das ist ja der Punkt. Voraussetzungen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen. Und es fängt aber weit vor, ich sage mal, der Zeugung schon an. Das ist ja ein Bewusstseinsfeld, was wir da aufbauen dürfen, aufbauen müssen, aufbauen sollten, wenn wir es besser haben wollen. Und ich habe mir lange angeschaut, wo die Ursachen liegen, warum wir heute in so einer Misere mit der gesamten Gesellschaft stecken und wo wir ansetzen müssen. Und der wirkliche Dreh- und Angelpunkt ist die Eltern-Kind-Beziehung. Das ist der Kern jeder Gesellschaft. Und wenn die gestört wird, durch zum Beispiel traumatische Geburtserfahrung. Dann ist ja zwischen den Eltern, der Vater gehört auch dazu, und dem Kind ist das schon ein Bruch da. Man kann natürlich, wenn man das sieht, sofort mit seinem Bewusstsein dagegen steuern. Aber wenn man das nicht sieht, dann ist es nur die erste Kerbe, die geschlagen wird, und dann geht das so immer weiter. Dann kommen andere Dinge, was weiß ich, Impfungen, Fremdbetreuung, Schulzwang, unsichtbarer Lehrplan und. Und dann ist so ein Mensch sehr schnell von sich selbst entfremdet. Und dann fügt er sich irgendwann als Rädchen im großen Räderwerk Gesellschaft ein und lebt so ein Standardleben, bis er dann auch das erlebt, was alle erleben, bestimmte Krankheiten, bestimmte Schicksalsschläge, also das ganze Standardprogramm, und sich dann irgendwie fragt, war es das schon in diesem Leben? Kann es das gewesen sein? Nee, irgendwas läuft hier doch komplett verkehrt. Und das spüren ja immer mehr Menschen. Darum geht es. Ja. Aber man muss die Sache auch klar benennen. Es reicht nicht, wenn man es nur ahnt und fühlt, dass da irgendwas komisch ist. Man muss es immer ganz klar benennen, weil dann nimmt man den Bann. Das ist der berühmte Rumpelstilzchen-Effekt. In dem Moment, wo ich den Namen nenne, ist dieser Bann gebrochen. Und je klarer ich diesen Namen benennen kann, desto leichter kann man diesen Bann aufbrechen. Und damit letztendlich den Schritt in die eigene Souveränität machen. Und die eigene Kompetenz und auch Geburtskompetenz.
Absolut. Und ja, du hast ja gesagt, es reicht nicht einfach Wasser zu machen und allein zu gebären. Und das glaube
Nee.
ich auch, weil ich glaube, dass die Gemeinschaftskraft unglaublich mächtig ist. Ich habe sehr viel Zeit mit Beduinen verbracht dieses Jahr und in diese Orte, wo sie leben, in die Verbundenheit zwischen Himmel und Erde, da ist einfach Gesundheit da. Da ist kein Raum für was anderes und da ist auch so dieses Durchsprechen von, ja, von dem Selbstbetrug sozusagen, die wir ständig erschaffen, wenn wir einen Spagat leben zwischen das, was wir fühlen und das, was die Gesellschaft an Ängste und Sachen ja hervorbringt. Und ich glaube, das braucht Mut, aber eigentlich, wenn du das fühlst einmal, dann auch nicht so viel, weil du dann nicht mehr was anderes leben kannst. Und ja, dann schmeißt du dich ins Wasser. Also ich hatte auch ein erstes Leben und ein zweites durch
Ja.
einen Schicksalsschlag, wo ich dann mich entschieden habe und ich habe gemerkt, so, ja, und dann lebst du deine Wahrheit und dann kommt auch die Kraft wieder und die sinnvolle Leben, das sinnvolle Leben. Und ja, und du sagst, klar sprechen, ja, die Leute einladen, diesen Schritt zu machen, wieder sich zu fühlen, weil dann ist die Welt auch anders. Aber es braucht für mich auch die Gemeinschaft. Und ich erlebe ihn zum Beispiel in dieser Geburt, es braucht gar nichts, ja. Das ist der Witz dran. Die Mama ist schwanger und was es braucht, ist braucht die Liebe der andere, die Bindung zu der Familie, zu dem Ehemann, zu den anderen Kindern, vielleicht den Halt der Eltern und Großeltern, wenn sie noch da sind, die einem stützen. Und dann ist diese Kraft von Licht, Liebe oder wie man es nennen kann, Energie, also ich nenne es Energie auch gerne, weil das ist alles dieses, was einem nährt. Und durch diese Nahrung ist der Prozess eben Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und auch Elternsein, weil das geht einfach weit drüber hinaus, der ist schon an sich gegeben und rund. Und tatsächlich die Schwierigkeiten vielleicht, die dann kommen, können durch die Gemeinschaft gehalten und geheilt werden. Und wenn wir in diese Richtung Maschinen und Angst gehen, dann braucht es so viel, um das wieder gut zu machen. Ja, es ist viel schwieriger, ein Trauma dann wieder gut zu machen, als wenn wir sagen, okay, wir erkennen schnell, was blockiert und lösen das gleich, bevor überhaupt diesen Drama entsteht. Und das braucht eine unglaubliche, ja, Geschwindigkeit, diese innere Stimme und die Wahrnehmung, ja, in Einklang zu bringen und dann so schnell zu reagieren. Und ich habe mit den Jahren ja, gemerkt, wie unglaublich diese Kraft ist und wie das auch so was Schönes bewirkt. Und jetzt habe ich den Faden verloren, die Frage, die ich stellen wollte. Moment mal. Genau, also du hast diesen Sprung geschafft, diesen Mut, eben diesen Arzt abzulegen und dann wirklich in dieses Vertrauen zu gehen, ja, es gibt was anderes, es gibt was Größeres. Und was würdest du den Menschen sagen, wenn sie da so an der Schwelle sind, was es braucht, um diesen Schritt zu wagen? Das war meine Frage.
Ah ja. Naja, das ist im Prinzip die Frage nach der eigenen Berufung. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch hier, der inkarniert, einen Plan mitgebracht hat. Die Frage ist nur, kann er sich an diesen Plan erinnern oder halt nicht? Und ich sag mal so, Ganz vereinfacht gesagt, also wirklich ganz vereinfacht gesagt, gibst du dir selbst ja schon einen Hinweis darauf, was du in diesem Leben dir vorgenommen hast, wenn du zum Beispiel einen männlichen Körper wählst oder einen weiblichen Körper? Der männliche Körper ist eher dafür geschaffen, Erkenntnisse zu gewinnen. Der weibliche Körper ist eher dazu geschaffen, Liebe zu spenden. Mal so ganz vereinfacht gesagt. Also ich will das jetzt nicht in solche Klischees packen, aber so von unserer Urnatur. Ich rede jetzt mal so über Urprinzipien. Das heißt also, wenn Leute sagen, ja, was ist der Sinn meines Lebens, dann muss man sich erstmal nur angucken, was bist du in diesem Leben, Mann oder Frau? Das ist schon mal, sag ich mal, so die Hälfte deines Sinns ist schon mal sozusagen gegeben. Das heißt aber jetzt nicht zum Beispiel, da werden sonst einige aufschreien, dass wenn du jetzt eine Frau bist, zwingend auch Kinder haben musst. Das kann auch sein, dass du auf andere Art und Weise Liebe verkörperst. Ja, das muss man auch dazu sagen. Der nächste Punkt ist deine Konstitution, dein Körperbau selber. Als Mann und als Frau. Ja, es gibt Menschen, die haben einen Körperbau, der ist eben vielleicht, sag ich mal, gut dafür geeignet, viele Kinder zu gebären. Andere, die haben, sag ich mal, einen Körperbau, damit können die aber vielleicht sehr intellektuell was machen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen machen. Ja, das heißt, diese individuelle Konstitution zeigt dir ja im Prinzip auch schon so ein bisschen, wo es für dich hingeht. Und der nächste Punkt ist halt, jeder Mensch hat auch bestimmte Interessen, bestimmte Talente, bestimmte Träume. Und wenn man denen dann nochmal nachgibt und denen folgt, dann wird man ja auch geführt. Ich will damit nur sagen, letztendlich sind wir alle irgendwo mit dem Plan hier. Und ich sage mal so, der ganz große Plan aus meinem Verständnis, wo letztendlich jeder mit irgendwo involviert ist, ist das große Thema für die jetzige Zeit, ist Heilung. Und zwar Heilung auf allen Beziehungsebenen. Beziehung zu dir selber, Beziehung zu deinen Mitmenschen und Beziehung zum großen Ganzen, zum Allschöpfer. Weil Trauma ist das, was auf all diesen drei Ebenen quasi einen Bruch erzeugt hat. Viele sind mit sich selbst nicht verbunden, also müssen sie lernen, wieder mit sich in Einklang zu finden. Also Heil heißt ja Ganzwerdung, das ist ja der Aspekt. Trauma führt dazu, dass viele Menschen in ihrer Bindungs- und in ihrer Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt sind. Das heißt, der zwischenmenschliche Bereich. Viele Paare haben keine wirklich tiefe Verbundenheit und wenn mal ein bisschen Krisenzeit da ist, dann gehen die schnell wieder auseinander. Wenn dann Kinder entstanden sind, dann haben die Kinder wieder nur einen Elternteil zur Verfügung. Damit fehlt wieder die Hälfte der Energie, also die männliche oder die weibliche Energie. Meistens für die Kinder fehlt die männliche Energie. Ja, das ist ein großes Thema, Stichwort Untervaterung. Viele Kinder sind untervatert. Das ist ein weiterer Punkt neben einer traumatischen Geburtserfahrung, warum unsere Gesellschaft immer mehr zerfällt. Das ordnende Prinzip, das männliche Prinzip, was für Ordnung und für Schutz sorgt, ist sozusagen unterrepräsentiert. Folge ist, viele Frauen müssen in die männliche Energie. Aber die männliche Energie, die eine Frau verkörpert, ist nicht das gleiche wie ein Mann, wenn er die Männlichkeit verkörpert. Das heißt, die Frau verliert ihre Weiblichkeit, wird hart, ihr Herz wird kalt, es verschließt sich. Ja, und sie entfernt sich damit stärker von der Weiblichkeit. Die Männer verweiblichen, weil sie passiv bleiben. Und auf diese Art und Weise zerfällt im Grunde der Kern der Gesellschaft, die Familienstruktur. Beziehungsweise der Kern ist eigentlich die Mann-Frau-Beziehung. Das ist der Kern. Weil ohne das geht es ja nicht. Da kommen die Kinder und dann kommt der ganze sozusagen wie konzentrische Ringe. Drumherum bildet sich der Rest. Und wenn der Kern gefährdet ist oder zerbröckelt, dann zerfällt im Grunde das gesamte Konstrukt Gesellschaft. Und das ist heute leider ein Riesenproblem. Aufgrund von Trauma, aufgrund von generationsübergreifenden Traumamustern, die nie aufgearbeitet wurden. Das sehe ich jetzt mittlerweile sowas von klar. Und viele Menschen rutschen dann in irgendwelche Kompensationsmuster. Ist auch interessant. Das können verschiedenste Süchte sein. Spielsucht, Esssucht, Sportsucht, Sexsucht, was weiß ich. Substanzsüchte, das können Drogen sein, das können Alkohol, Nikotin, Kaffee, was auch immer sein. Das sind alles Aspekte, die versuchen eigentlich nur diesen Schmerz zu regulieren. Das Nervensystem, was im Trauma drinsteckt, ist sozusagen im Dauerstress und damit regulieren sich viele Menschen. Bringt aber viele Probleme mit sich. Diese ganzen gesundheitlichen Probleme, die Menschen haben aufgrund des Lifestyles, wie man so schön sagt, sind Traumafolgen aus meiner Sicht. Sozusagen nicht erlöster Schmerz, der einfach auf diese Art und Weise kompensiert wird und zu Lebensweisen führt, die dann eben auch selbstzerstörerisch sind. Und da sehen wir halt auch diesen Gedankenvirus im Sinne von ein Gift. Dieses Gift führt dazu, dass Menschen eine sich selbstzerstörerische Lebensweise an den Tag legen, dass sie in ihrer Ego-Struktur festhängen. Ego ist ja nichts anderes als eine Trauma-Überlebensstruktur. Deswegen haben wir auch diese Ellenbogengesellschaft. Jeder denkt erstmal nur an sich, weil er in seinem eigenen Überleben sozusagen sich gefährdet sieht und primär nur an sich denkt. Aber du kannst keine Familie führen oder eine Gemeinschaft führen, wenn du nur an dich denkst. Das geht nicht. Du musst innerlich sozusagen satt sein. Da sind wir wieder beim Punkt, viele sind nicht satt. Die sind emotional und in ihrer Bedürftigkeit nicht gestillt. Also wirklich materiell gestillt, dass sie gestillt wurden von der Mama, aber auch emotional gestillt. Das heißt, sie sind sozusagen so einen emotionalen Mangelzustand und suchen ihr ganzes Leben letztendlich irgendwo im Partner oder in irgendwelchen Hobbys oder Beruf, diesen Mangelzustand aufzufüllen. So, das, wir rennen also, wir gucken in die Gesellschaft und sehen eigentlich immer nur Kompensationsmuster im Verhalten der Menschen, wenn man versteht, wo die Ursache sitzt. Und deswegen ist es erstmal so wichtig, aus meiner Sicht über diese Dinge erstmal aufzuklären, sie bewusst zu machen, sozusagen den Schleier des Tabus zu heben. Also ich nenne diesen Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, eine unsichtbare Pandemie. Es ist eine Pandemie. Wir haben wirklich, das ist wirklich eine Pandemie, die ist weltweit. Also ich sag mal, in Europa, Nordamerika wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt und auch im deutschsprachigen Raum, weil wir hier durch die Kriegseinflüsse, durch die Umerziehungsprogramme hier natürlich viel tiefere Wunden haben als vielleicht jetzt in anderen Kulturräumen. Die haben auch schlimme Sachen erlebt. Das soll jetzt nicht irgendwie relativieren, sonst sagt wieder jemand, ja, ihr nur wieder. Nein, man muss ja natürlich auch die Geschichte ein bisschen kennen und die Hintergründe kennen. Aber es ist leider so, wenn ein Trauma nicht erlöst wird, hat es den Drang, sich wieder zu inszenieren. Das ist das große Problem. Wenn ein Trauma, ein Schmerz nicht erlöst wurde, der sucht sich Wege und möchte erlöst werden. Das heißt, er zeigt sich. Und während sich das Trauma reinszeniert, zerstört ist, Beziehungen, Gesundheit, Gesellschaftsstrukturen, das können wir sehen. Diese Zerfallsprozesse, die wir jetzt aktuell sehen, in Europa, Nordamerika, sind Reinszenierungen von transgenerationalen Traumamustern. Das muss man sich mal bewusst machen. Das ist ein sehr, sehr brisantes Thema eigentlich. Dafür muss erstmal eine gewisse Sensibilität überhaupt erstmal entwickelt werden. Die sehe ich noch nicht so in einem großen Stil. Das ist aber sehr wichtig, weil wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch wirklich Menschlichkeit. Wir sind als Menschen soziale Bindungswesen und unsere Bindungsfähigkeit entscheidet über unsere Beziehungsfähigkeit. Wenn wir nicht bindungssatt sind, können wir keine tiefen, vertrauensvollen, partnerschaftlichen Beziehungen aufbauen, die wiederum die Keimzelle für eine Familie oder auch für die Gesellschaft gründen. Deswegen sage ich ja, Eltern-Kind-Beziehung ist der Kern. Und dieser Kern ist torpediert worden. Der ist sozusagen nicht zerstört, aber der ist sehr stark mitgenommen worden. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und der Fokus muss aus meiner Sicht darauf gerichtet werden, ein Bewusstsein für Bindung zu kreieren, immer mehr, dass wir einander brauchen. Und für Trauma, was wiederum dazu führt, dass wir eben diese Verbundenheit nicht fühlen und auch nicht können. Weil, wie gesagt, das Trauma mit seiner Reinszenierung schiebt sich immer dazwischen und zerstört Bindungen, wenn man es nicht erkennt. Also finde Menschen, die in der Lage sind, Trauma zu erkennen und Räume zu kreieren, um das zu halten. Das Trauma will ja sich nur einmal zeigen, damit es integriert wird. Wenn du aber das nicht weißt und da jemand wird plötzlich aggressiv, die erste Reaktion ist, man haut ab. Ja, aber dann ist das Trauma einmal kurz, hat sich zwar gezeigt, aber es ist nicht wirklich gelöst worden, weil derjenige dann sich als vielleicht abgelehnt empfindet. Vielleicht steht dadurch wieder ein neues Trauma. Das heißt, es ist wirklich eine Kette, die immer so weitergeht, es sei denn, wir stoppen sie. Das ist der Punkt. Geburt ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt dabei. Aber die, die schon hier geboren sind und die Traumatisierung bereits in sich tragen, die können ja nicht nochmal geboren werden in der Hinsicht. Die können sich aber auf eine andere Art und Weise gebären. Ja, das heißt, wir gebären ja auch sozusagen neue Bewusstseinsräume. Nicht nur physische Körper, sondern auch Bewusstseinsräume. Und dafür müssen wir uns mit dem Thema Trauma zentral auseinandersetzen. Das ist aus meiner Sicht jetzt, worum es geht. Und damit ich, sag mal, diese Kette unterbrochen wird, ist die Geburt der Schlüssel. Ja, damit wir also sozusagen transgenerationale Traumamuster, die sonst weitergegeben werden, unterbrechen wollen, ist aus meiner Sicht die wichtigste Voraussetzung für junge Paare und Eltern, dass sie erstmal bei sich schauen, was sie da für Muster haben und sich das wirklich bewusst machen. Und dann im nächsten Schritt möglichst diese Muster nicht an die Kinder weitergeben und dafür zu sorgen, dass sie sozusagen nicht das Standardprogramm des Kindergroßziehens wählen, also mit, weiß nicht, ein paar Monaten in die Krippe oder einem Jahr in die Krippe, dann Kindergarten und so weiter, sondern dass sie sagen, okay, mindestens die ersten 6 Lebensjahre macht das Kind richtig bindungssatt. Es ist anstrengend. Es macht auch nicht immer Spaß. Aber damit schaffst du die Grundlage, was du auch sagtest, Anne-Sophie. Du verhinderst in gewisser Weise eine Grundtraumatisierung, weil ein Trauma zu verhindern ist fast noch einfacher, als ein bestehendes Trauma wieder zu heilen. Weil wenn dieser Mensch eine Grundtraumatisierung bekommen hat, weil er vielleicht also ein Bindungstrauma hat, weil er eben zu früh weggegeben wurde und nicht wirklich sich geliebt fühlt, dann rennt er sein ganzes Leben mit diesem offenen, ungestillten Bedürfnis rum und sucht sein ganzes Leben und sein ganzes Verhalten und Suchen und Streben ist eigentlich nur auf Grundlage dieses erlebten Mangels erklärbar. Umgekehrt, wenn die Eltern das verstanden haben und ihre Zeit und Mühe in dieses Kind investiert haben, sind die ersten, na, sagen wir mal, 3 bis 6 Lebensjahre, dann hast du einen Mensch, der ist satt, der ist voll, der ist der Liebestank sozusagen voll und der muss nicht erst später therapiert werden. Und der ist dann in gewisser Weise auch frei. Frei von diesen ungestillten Bedürfnissen, die sein Verhalten sonst dominieren würden. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist, also, wenn man das sich bewusst macht als Elternschaft, was das bedeutet, ist nicht einfach nur, man hat ein bisschen Sex, oh, ist ein Kind da, naja, gucken. Wenn du, dann bereitest du dich auf sowas völlig anders vor. Du schaffst Rahmenbedingungen, auch für den Vater, für den Mann, der sich sagen muss, okay, dann muss ich Rahmenbedingungen schaffen, damit die Frau, die Mutter des Kindes, in dieser Zeit komplett getragen ist. Die muss sich um nichts kümmern, was Finanzen und Versorgung angeht, sondern sie kann sich dem Kind widmen, sie kann sich ihrer Weiblichkeit und Mütterlichkeit widmen, damit genau das passiert, damit dieses Kind möglichst bindungssatt wird. Und das ist wirklich eine richtige Arbeit. Also das muss man wirklich auch planen für sich als Mann und durchdenken und wie macht man das am besten? Am Ende des Tages geht es darum, hast du ausreichend frei verfügbare Lebenszeit? Und unter dem Aspekt, guck dir mal das heutige System an. Es raubt uns, wo es kann, unsere Lebensenergie und allen voran unsere Lebenszeit, indem es mit irgendwelchen bürokratischen Schwachsinn die Leute irgendwie beschäftigt hält und ständig durch Abgaben direkt und indirekt den Menschen sozusagen materiell auch einen Mangel erzeugen, sodass die Menschen immer wieder getrieben sind, weiterzumachen und nicht diese Zeit für ihre Kinder haben, um mal anzukommen, um sich mal hier in Ruhe zu erden, ja. Das ist das Problem, das ist das System, das ist die Matrix, die das von uns will. Und deswegen ist das, was wir jetzt hier besprechen, wirklich ein Thema, was alle Menschen angeht, die erkannt haben, dass diese Matrix uns auf diese Art und Weise knechtet. Wobei wir knechten uns selbst, muss man auch vielleicht noch sagen. Ja, die Matrix ist nicht da draußen, das System ist nicht da draußen primär, das ist nur das Sichtbare. Primär ist das System in unserem Bewusstseinsraum durch diese ganzen traumatischen Prägungen und Grundannahmen und Glaubenssätze und Selbstbilder, die wir über uns haben. Und da müssen wir es ändern. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist nicht einfach. Das zu ändern ist es schwieriger, als wenn ein Kind neugeboren wird und es gleich von Anfang an eine andere Grundprägung bekommt. Das ist einfacher. Als bei sich, wenn man Jahrzehnte in diesem System gelebt hat, plötzlich sage ich, ich sollte mal anders denken, ich sollte mal anders die Sachen bewerten und wahrnehmen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil da sind sehr viele Ängste, sehr viele Vorbehalte, Zweifel und so weiter. Für ein Kind, das ist entweder das ist in seinem Urvertrauen, das interessiert es nicht. Das hat noch nicht diese ganzen Konzepte. Es ist noch nicht von diesen gesellschaftlich induzierten Ängsten sozusagen überflutet. Sondern es ist einfach, es fühlt sich hier geerdet, es fühlt sich angekommen, es fühlt sich verwurzelt und denkt sich, ich kann die Welt aus den Angeln heben, ich kann das. Hat dieses tiefe Selbstvertrauen und Urvertrauen. Und solche Menschen brauchen wir. Und zwar massenweise. Ja? Und dafür ist eben die Elternschaft, die bewusste Elternschaft in Kombination mit der bewussten und natürlichen Geburt der Schlüssel.
Absolut. Also kann ich nur bestätigen und ja sagen, weil wir haben uns entschieden, alles liegen zu lassen und die Kinder wirklich den Raum zu geben. Und auch mit diesem Risiko, ja, und wir haben nichts mehr. Alles Verkauf weg mit uns. Wir gehen für unseren Weg und für ein freies Leben. Und natürlich, wie du sagst, das ist nicht einfach, wenn wir so programmiert waren von Kindheit an mit unglaublicher Konditionierung und Druck und ja, Trauma, unglaubliche Trauma. Und jedoch gibt es Wege, wo wir zu meinen, wie du sagst, eben diese Trauma erkennen. Und für mich ist wirklich diese Geschwindigkeit so relevant, weil ich habe gemerkt, das geht so schnell und schon ist es drin. Ja? Und ich sage eben, spür's vorher, so 10 Minuten vorher, und dann kannst du schon handeln, dass es eben ganz anders kommt. Und ja, und da braucht es eben diese Feinfühligkeit wieder erwecken. Und das geht. Jeder Mensch hat Kanäle. Jeder Mensch ist angebunden. Das ist ein komplette, für mich eine Lüge, dass Kanäle nicht funktionieren. Dass es hellsichtige Menschen und nicht hellsichtige Menschen. Was für ein Bullshit. Wir haben das alles. Wir sind immer verbunden. Das ist immer da. Und nur Emotionen und Informationen und Strahlungen und so, die gehen in unserem Feld.
Und wenn wir darauf achten, uns immer wieder da auf der Ebene zu reinigen, dann sind wir natürlich verbunden und sind wir da und wir merken das auch, wenn was nicht stimmt. Wir haben so innere Alarmglocken. Angst ist nichts anderes als etwas, was einfließt in mein System und mir sagt so, oh, Achtung, da stimmt was nicht, ja. Und ja, und wenn wir da so uns ändern und diese Wege gehen, uns zu heilen, auch bezüglich Trauma als Erwachsene und unsere Kinder natürlich begleiten, dann merken wir, also unsere Kinder sind um die 20 Jahre alt, da merken wir, wir haben ganz andere Wesen da. Also ganz, ja, es ist einfach spannend zu beobachten, zu sagen, ey, danke, dass ich so ein Verhältnis zu meinen Kindern habe. Danke, dass sie uns lieben. Danke, dass sie jeden Tag dankbar sind, solche Eltern zu haben, wenn sie sehen, was anders läuft in der Gesellschaft, ja. Und ich glaube, wir müssen sehr viel geben erstmal. Aber ich kann nur sagen, das lohnt sich, ja, weil irgendwann kommt so etwas zurück. Das ist, ja, das ist so ein Riesenwert, das ist nicht in Wort zu fassen, weil wir merken, wow, das ist ein Reichtum der Energie, das eine zurückströmt. Und dann stimmt auch wieder diese Balance, ja. Du hast gesagt, Mann, Frau, ja, Mannrolle, Frauenrolle. Wie können wir das wieder in Balance kriegen, obwohl wir es vielleicht von unseren Eltern ja, anders gelernt haben oder anders erlebt haben und dann wieder diese Balance geben und nehmen. Ich habe das Gefühl, manchmal die Leute sind behindert zu geben. Die sagen, oh, aber dann kommt nicht zurück oder ja, ich habe da so viel gegeben, ist nichts zurückgekommen und das stimmt einfach für mich nicht. Das kommt anders zurück. Das kommt vielleicht später zurück. Aber alles, was wir an Zeit, wie du sagst, Zeit investieren, aus unserer Liebe heraus für die Welt, wird sich irgendwann in eine Blume entfalten. Und manche Blumen brauchen eben diese Zeit und dieses auch Gießen. Ja, ich sage immer zu den Menschen, gib nicht auf, mach weiter, weil ich weiß, manchmal so viel Stolpersteine und gerade wenn wir was anders machen, als das System vorgibt, wird man konfrontiert mit alle, wie du sagst, unsere innere Welten, die da blockiert sind. Und gerade da geht es darum, ja, okay, weitermachen, schauen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, diese Gemeinschaft und ja, solche Räume. Du hast gesprochen von Räumen immer wieder mal. Und das ist das, auch was wir mit Sacred Birth kreieren. Wir kreieren einen Raum des Bewusstseins für diese Ebene. Und es braucht Räume des Bewusstseins für die Schule, also eben ohne Schule, und diese Bewusstsein auch für eben Mann-Frau zusammen. Ja, was bedeutet das, wenn beide in der Kraft sind? Und meiner Meinung nach ist es ist anders einfach immer noch schwierig, wenn beide nicht in der Kraft sind. Das heißt, alle unsere Energie und Zeit sollte dahin gerichtet werden, das zu heilen und das zu erschaffen, ja, die Frauen, die Menschen in die Kraft zu bringen und die Männer. Und wie du sagst, die Gesellschaft baut Ablenkungen. Und ja, die Leute einladen zu sagen, ihr könnt entscheiden, ja, wo steckt hier eure Zeit? Was wollt ihr erschaffen? Und das hat nichts mit Idealismus zu tun, das hat damit zu tun, erst dann fühlen wir diese Erfüllung. Und wahre Erfüllung hat nichts mit materiellem Wohlstand zu tun. Absolut nichts. Und das habe ich echt so gespürt in die Wüste, weil die Menschen nichts haben und die sind so leicht, die sind so fröhlich, die Kinder, die spielen so frei und ja, holen auch, was sie brauchen, so selbstverständlich. Und da sollten wir hinkommen. Und sobald wir uns eben Hindernisse bauen, geht es darum, ja, warum mache ich das überhaupt? Wem dient das? Und da lade ich auch die Menschen immer zu fragen, wem dient das, wenn du so bist? Wem dient das, wenn du immer aber, das mache ich nicht, aber, weil. Ja? Und ja, es braucht auch Vorbilder. Und ich glaube, dass du heute geniale Ansätze gebracht hast für die Menschheit, da. Ja, wie können Sie Vorbild sein? Wie können Sie erkennen? Und wie können Sie vielleicht Klarheit kriegen? Und Klarheit ist für mich auch ein Schlüssel, weil eben diese Berufung, Klarheit über die eigene Berufung, das geht nur, wenn wir nach innen schauen. Es gibt keinen anderen Weg, als zu reflektieren.
Vielleicht bei der Berufung noch, was einfach als einfache Übung ist, ist auch sehr einfach. Die meisten, wenn man sie fragt, was willst du, die sagen dir erstmal, was sie nicht wollen. Das ist schon mal gut, damit kann man anfangen, dass man sich erstmal aufschreibt, was mag ich überhaupt nicht, was will ich ändern in verschiedenen Lebensbereichen so. Und wenn du dann so eine Liste hast, dann kannst du mal diese ganzen Dinge, die du aufgeschrieben hast, nehmen und ins Gegenteil formulieren. Also angenommen, du sagst, ich mag es nicht, angestellt zu arbeiten und einen blöden Chef zu haben, der mir immer komische Sachen diktiert. Dann sagst du, ich liebe es, frei zu arbeiten oder mich kreativ auszudrücken und damit meinen Unterhalt zu verdienen. Und dann hast du erstmal so eine Liste mit Dingen, wo du sagst, ja, das wäre eher schon was. Und dann fängst du dann im dritten Schritt an, sich mit diesen Dingen mehr zu beschäftigen. Ich nenne das immer Denken auf dem Papier. Das heißt, du arbeitest sozusagen diese Ideen, die du lieber magst, auf der Basis von dem, was du nicht magst, arbeitest du noch ein bisschen mehr aus im Detail. Und dann sortierst du es nach Prioritäten. Und dann fängst du an, das, was dir als wichtigster Punkt auf der Liste dann erscheint, mehr und mehr in dein Leben zu integrieren. Und das, was du nicht mehr magst, immer weniger zu machen, sodass du dann so nach und nach so eine kleine Kurskorrektur bekommst. Und wenn du dann, wie du sagst, dranbleibst über längere Zeit, dann wirst du dich wundern, wo du dann vielleicht nach ein paar Monaten oder einem Jahr auf einmal stehst. Und auf einmal ist dann auch das da, wo du sagst, das ist meine Berufung. Genau deswegen. Es ist nicht so, es fällt vom Himmel, sondern es ist Prozess. Guck mal, ich habe nach Ende meines Medizinstudiums habe ich noch mal über 6 Jahre gebraucht, um das zu finden, was meins ist. Das kann Jahre dauern, ja, das ist so. Aber es hat sich für mich mehr als gelohnt, dran geblieben zu sein. So. Und rückblickend verstehe ich das auch, dass es so sein musste. Also der rote Faden ist erkennbar. Ja. Aber ich merke auch, wenn ich jetzt im Krankenhaus geblieben wäre, ich wäre todunglücklich geworden. Weil ich immer gesehen hätte, ich müsste hier gegen mein Gewissen und gegen meine Sichtweisen hier handeln. Einfach nur, weil das Krankenhaussystem ein Geschäftsbetrieb ist. Und da werden die Entscheidungen meistens auf ökonomischer Basis getroffen und weniger auf dem, was sinnvoll ist, was den Menschen dann wirklich real hilft. Und von Heilung reden wir schon gar nicht, ne? Das ist ja, also gesunde Menschen sind für dieses System ja, wo es nur um die Behandlung und Bezahlung von Krankenbehandlungen geht, sind sozusagen keine Kunden. Ja, es sei denn, man definiert sie irgendwie krank oder redet ihnen ein, sie hätten irgendwas. Das wird ja auch viel gemacht, aber anderes Thema. Ja. Das heißt, am Ende des Tages geht es letztendlich darum, wenn wir sagen, wir wollen dieses System verändern, jeder muss bei sich selbst anfangen, weil jeder ist Teil des Systems und damit sind wir alle das System. Und wenn wir uns auf dieses kollektive System irgendwo verständigt und geeinigt haben, dann müssen wir einfach anfangen, es bei uns selber zu verändern. Und da gibt es viele mutige Pioniere, die in den verschiedensten Bereichen andere Wege gehen. Und es werden mittlerweile ja auch immer mehr, die sich dann auch vielleicht mal finden und sagen, hey, du bist ja auch so unterwegs und ha. Also das ist ja so wie auch mit uns hier. Wir müssen ja gar nicht, wie soll ich sagen, viel untereinander abgleichen. Wir sind im gleichen Feld unterwegs. Wir haben eine ähnliche Bewusstseinsausrichtung. Ich habe vielleicht einen anderen Schwerpunkt als ihr. Aber grundsätzlich, die Richtung ist die gleiche. Und das ist, meine ich ja, das ist dieses, nennen wir es mal dieses Heilungsthema. Heilung auf allen Ebenen. Ja, euer Thema ist sehr stark im Bereich Geburt, da Heilung reinzubringen und damit letztendlich auch Heilung zu sich selbst, weil, wie gesagt, ein Mensch, der natürlich geboren wird, der ist mehr mit sich selbst verbunden, als wenn er eben durch viele Eingriffe traumatisiert wurde und dadurch von sich selbst entfremdet wurde. Das heißt, diese erste Beziehungsebene, Heilung oder Beziehung zu sich selbst, wird mit einer natürlichen Geburt quasi auch schon geheilt oder gar nicht erst traumatisiert für die Folgegeneration. So, und das ist halt der Punkt. Und natürlich gehört auch zu der Beziehung zu sich selbst, ich sag mal, dass man auf seine Ernährung achtet, dass man seinen Körper kennenlernt, dass man weiß, wie man mit diesem Körper arbeiten kann, dass man vielleicht auch ein bisschen entgiftet und mit bestimmten Gefahren des Alltags auch bewusster umgeht. So, das sind alles Sachen, die gehören mit dazu, ne? Aber letztendlich, unser ganzes Streben von Menschen, die sagen, wo wir immer sagen, die sind aufgewacht oder sind bewusst, die arbeiten am großen Heilungsthema. Das ist ein zentrales Thema, gerade auch für den deutschsprachigen Raum. Und ich gehe davon aus, dass auch aus dem deutschsprachigen Raum sehr viele Heiler in die Welt kommen werden. Das heißt, Deutschland, was früher mal ein Land der Dichter und Denker war, dann ein Land der Techniker und Ingenieure, wird in Zukunft ein Land der Heiler und Visionäre sein. Hört sich jetzt total komisch an, da haben mich auch schon etliche für belächelt. Aber die, die schon so ein bisschen auf dem Weg sind, wissen, was ich meine. Denn dort, wo am meisten, sage ich mal, Schmerzen und Krankheiten und Trauma sind, da entsteht auch das Licht, da ist der Kontrast am größten. Und da werden sich sozusagen auch die Seelen inkarnieren, die dort entsprechend wirken. Und deswegen entstehen dann auch da die Leuchttürme. Ja, also die Visionäre, die Heiler und letztendlich auch diejenigen, die die Freiheit, den Gedanken der Freiheit in die Welt tragen. Weil da, wo am meisten Kontrolle und Zwang und so weiter ausgeübt wird, entsteht natürlich als Gegenbewegung, als Gegenkraft auch dieser Freiheitsdrang. Und das sind alles aus meiner Sicht lohnenswerte Entwicklungen, die man jetzt im Ansatz hier und da schon erkennen kann, natürlich noch nicht im Gros. Dafür muss sozusagen erstmal das Alte beseitigt werden. Das ist ja gerade, wird ja gerade mit großem Tempo gemacht. Ja, also diese ganze Deindustrialisierung, die jetzt hier läuft, die bringt ja natürlich ganz viele Menschen erstmal mit ihren Ängsten konfrontiert. Existenzängste, Zukunftsängste. Ich kann das alles nachvollziehen. Nur wenn man es aus einer höheren Warte betrachtet, muss dahinter auch irgendeine Art Plan ja, Plan stehen. Und vielleicht ist dieser Plan in der Hinsicht, dass es halt, wir müssen das alles mal einreißen, damit wir etwas Neues hinstellen können, dass Deutschland dann nicht mehr als Industrienation in der Welt sozusagen steht, sondern für ganz andere Aspekte, die was mit Heilung zu tun haben, was mit neuen Visionen zu tun hat. Und auch dieser Geburtsgedanke, das ist jetzt ja nicht nur hier, aber es gibt ja weltweit Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber vielleicht sind die Deutschen oder der deutschsprachige Raum diejenigen, die das dann nochmal so bündeln, dieses ganze Erfahrungswissen und dann in die Welt tragen, darüber sprechen, nicht einfach nur das machen, sondern wirklich das auch bündeln, darüber Bücher schreiben, Filme drehen, was weiß ich, und das in die Welt tragen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, also dieser pragmatische Geist, den wir auch hier haben in diesem Kulturraum, der das sich sozusagen auch dieses Themas sich annimmt, Heilung auch im Bereich der Geburt, und das dann einfach in die Welt trägt. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und das findet ja auch schon statt. Allein dadurch, dass ihr jetzt schon so einen Verein gegründet habt und damit nach draußen tretet. Das ist ja schon wie soll ich sagen, ein gesetzter Same, der jetzt aufgehen darf. Genau.
Ja, und es ist auch so, dass gerade zum Beispiel in Deutschland durch diesen Hebammenhilfevertrag noch mehr Druck ausgeübt wird. Also auch jetzt auf Seiten der Hebammen, die eigentlich dieses Feld der Frau, dieses Geburtsfeld, ich meiner Meinung nach nährend und wohlwollend unterstützen wollen, aber so in ihrem Tun und Wirken unterdrückt und ich kann es gar nicht beschreiben, wie das sich anfühlen muss, aber ganz krass massiver Druck von oben, von dieser Politik, die auch überhaupt kein Verständnis zeigt. Und da bin ich auch sehr gespannt, was sich daraus entwickelt, weil ich sage auch, eine Hebamme kann nicht frei wirken, kann nicht in ihrem vollsten Potenzial wie eine Heilerin, auch wie eine weise Frau wirken, wenn sie die ganze Zeit diese Kontrollglocke über sich hat. Das funktioniert nicht. Und wie sich die Hebammen da positionieren werden im deutschsprachigen Feld, das wird auch irgendwann Österreich betreffen und vielleicht auch die Schweiz, wie sich die mit Frauen und die Gesellschaft dahinter positionieren wird, dass das aufbricht,
Naja,
komplett wegbricht.
wenn man den Gedanken jetzt mal weiterspinnt, ist es ähnlich wie mit diesen, ich sag mal, Verbotsgeschichten von Homöopathie und so weiter. Erstens, die Natur kannst du nicht verbieten. Der nächste Schritt wäre eigentlich, was ihr schon macht, Alleingeburt. Aber das ist eben das Thema, das trauen sich viele nicht. Da haben wir große Angst, das ist diese Angst-Egregor, der noch im Feld ist, so. Aber letztendlich, es geht darauf hinaus, Eigenverantwortung. Nicht auch, also guck mal, die Leute, die ein bisschen, sag ich mal, bewusster sind, die gehen nicht mehr zu Ärzten, sondern zu Heilpraktikern oder zu Heilern. Aber es ist immer noch der gleiche Denkansatz. Ich gehe zu jemandem und der macht was. Das heißt, du gibst in dem Moment deine eigene Kompetenz in dieser Hinsicht ab. In dieser Hinsicht jetzt die Heilungskompetenz, in der anderen Hinsicht die Geburtskompetenz. Was aber wäre, wenn du die wieder zu dir zurückholst, diese Kompetenz? Natürlich musst du dich jetzt aus diesen ganzen Angstszenarien der Matrix befreien, als Frau. Und Frauen sind da, sag ich mal, empfänglicher für. Die haben ja einfach ein empfangendes Wesen. Ihr Bewusstsein nimmt ja viel mehr auf. Der Mann, der funktioniert komplett anders. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Also männlich-weibliche Psyche. Was aber wäre, wenn man dann diesen Schritt geht und sagt, okay, dann mache ich mich selber kompetent, indem ich mich einfach von den Ängsten befreie, weil mein Körper hat ja diese Kompetenz, Leben zu gebären. Das Einzige, was sage ich mal, nicht unbedingt angeboren ist, also der Geburtsinstinkt ist in uns drinne, also in euch Frauen, nicht in mir, aber in euch Frauen. Aber was danach kommt, ich sage mal, das erste Jahr, auch das ist Instinkt, da braucht man einer Frau nicht erklären, wie sie, wenn sie gesund ist und bei sich ist und nicht im Trauma, wie sie mit einem Kind umzugehen hat. Auch das weiß sie einfach. Das ist verkörpertes Wissen, verkörperte Weisheit. Aber dann kommt der kulturelle Aspekt. die Erziehungsprozesse, nennen wir es mal Erziehung, aber nicht im Sinne von Erziehung, wir stopfen dem Kind was rein, sondern wir ziehen was aus dem Kind raus, indem wir Rahmenbedingungen schaffen, um das, die Pflanze Kind zum Erblühen zu bringen. Und das ist eine kulturelle Leistung. Das ist nicht mehr instinkthaft oder angeboren, sondern da müssen wir uns tatsächlich auch mal hier ein bisschen Gedanken machen. Ja, das ist der Punkt. Also Schwangerschaft, Geburt und das, vielleicht das erste Lebensjahr, das hat jede Frau in sich angelegt, diese Kompetenz. Darüber hinaus ist es kulturell bedingt. Da kommen dann natürlich auch dann, ich sage mal, die Väter ins Spiel, und auch die Großeltern und so weiter. Das heißt, da kommen kulturelle Aspekte, da geht es um Wertevermittlung, da geht es um Vorbildfunktion, weil da natürlich auch schon ganz andere, ich sage mal, neuronale Felder beim Kind aktiviert sind und entwickelt sind. Das Gehirn ist ja auch schon gereift. Und in diesem Kontext braucht es dann einfach auch mehr Einflüsse, mehr, ich sage mal, qualitativ gute Informationseinflüsse auf das Kind. So. Und das ist kulturell bedingt. Und das ist auch etwas, was man sich natürlich anschauen muss, was uns da vermittelt für Werte in der Gesellschaft. Welche Agenden sind da draußen unterwegs? Ja, die versuchen auch schon sehr früh Kinder zu entfremden von ihren Eltern und Elternhaus, zum Beispiel in irgendwelchen Kitas mit irgendwelchen komischen politischen Programmen, ja, also gruselig. Aber das ist eben dann auch die Aufgabe, ich sag mal, der Väter dafür zu sorgen, dass da solcher Unfug gar nicht erst in die Köpfe kommt. Ja, oder wenn, dass man dann damit ganz entsprechend auch so umgeht, sagt, ja, das ist Unfug. Das hat mit der Natürlichkeit und Biologie nichts zu tun. Das ist aber eine Agenda, die hat das und das Ziel und das würde dann, wenn man der glaubt, das am Ende bei rauskommen. Wollen wir das? Ah, nee, eigentlich nicht. Gut. Okay, dann habt ihr es verstanden. Also das nochmal dazu. Wir haben diese Geburtskompetenz als Menschen, als Weiber, als Frauen, ja, das ist, und man muss sie eigentlich eine Frau nur darin bestärken. Und nicht sie darin zweifeln lassen, nach dem Motto, nee, ohne Ärzte geht's nicht, du könntest nicht überleben und so ein Quatsch, ja. Nein, das ist also totaler Unfug. Also das ist, nein, Geburtskompetenz
Beziehungsweise
stärken.
auch reprogrammieren, nenne ich das immer. Also wieder erinnern daran, weil wir, wie du
Ja.
gesagt hast, schon durch Filme, durch Medien so dieses Bild vor Augen haben, ich kann es nicht, ich brauche immer diesen Arzt. Oder
Richtig.
schon also eine Bekannte von mir, die jetzt schwanger ist, sie geht von Haus aus zum Arzt, so ins Krankenhaus. Also das ist schon so ein
Aus Gewohnheit.
vorgelegtes Bild,
Ja.
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 Und wie komme ich jetzt mit meiner Idee? Ich komme jetzt so von dem Alleingeburt-Background, aber weil ich es für mich so entschieden habe. Aber wie bringe ich jetzt diesen Menschen näher? Schau mal, also das Krankenhaus ist nicht immer zu deinem Wohle.
Indem
Oder
du traumasensibel kommunizierst und das ist nicht so einfach, weil du musst jeden individuell abholen. Und wenn du Antworten bietest auf Fragen, die derjenige noch nicht gestellt hat, ist es schwierig. Manche Menschen brauchen eine bestimmte, ich sage es mal, Leiterfahrung oder ein bestimmtes Schlüsselerlebnis, um mal so bestimmte Widersprüche zu erkennen. Wir sehen es ja gerade an der Aufarbeitung der ganzen C-Zeit. Ja, wie sich da bestimmte We Kräfte und Menschen wehren, sich einzugestehen, dass man sie auf gut Deutsch total verarscht hat und die Gesundheit dermaßen geschädigt hat. Das will man sich nicht eingestehen. Das ist ein Abwehrmechanismus. Das ist ein Schmerz-Trauma-Abwehrmechanismus, der bei vielen ist. Weil dann müssen sie sich nämlich eingestehen, dass sie zu blöd waren, dass sie zu naiv waren, dass sie zu dumm waren, dass sie irgendwelchen Autoritäten gefolgt sind, die es eigentlich gar nicht gut mit ihnen gemeint haben. Und das ist mit den Ärzten und so weiter auch nicht der Glaube an die Ärzteschaft. Wenn man dann sagt, nee, was, der Arzt ist eigentlich ein, also, oder das System, was der verkörpert, ich will nicht sagen, der Arzt, das ist auch nur ein Mensch, was, der verkörpert etwas, was uns eigentlich gar nicht gut tut? Oh je. Das ist eine Weltbilderschütterung. Das ist nicht so einfach in dem Moment, ja. Dann, das ist, ja, das retraumatisiert im ersten Moment. Das ist ein kleiner Schock. Und das will man ja nicht unbedingt jeden Tag mit sich so einen Schock haben. Man möchte ja wirklich da wieder rauskommen aus diesem erlebten Schmerz. Und dann kommen die Abwehrmechanismen. Dann redet man sich das irgendwie schön. Menschlich schön, ja.
Ja, und dann das nächste, was viele einfach extrem mitnimmt, ist einfach, dass das Thema Geburt so nah auch am Thema Tod liegt.
Ja.
Also mit dem Thema, ich gebäre ein Kind, klingt immer auch diese Urangst, was wäre, wenn das Kind stirbt oder die Mutter stirbt.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, so ein Ankerpunkt, wo auch unser System eingreift und richtig gut einklinken kann, weil es eine Urangst ist, dieses,
Ja.
oder was heißt Angst, aber dieses Thema Sterben.
Naja, Geburt ist ein Schwellenerlebnis, ne? Von einem Raum in den, also von einer Welt in die andere Welt. Und das Tod ist ja auch ein Schwellenerlebnis, so. Und natürlich sind das besondere Momente im Leben eines Wesens, eines Menschen, ne? Und das ist ja das Perfide. Ich sage ja, die Torwächter haben sich da schon gut positioniert von der, ich sage jetzt mal, dunklen Seite, um da gleich am Anfang schon Ängste und Zweifel zu säen, Unsicherheiten zu streuen, damit diese Verbundenheit sich schmälert, dass der Mensch sich nicht so verbunden fühlt. Weil ein Mensch, der richtig verbunden ist, der guckt ja auch in die anderen Welten rein. Der weiß, dass es da nicht zu Ende ist. Da geht es ja weiter. Aber wenn du davon abgeschnitten bist, aufgrund von Angst, du ziehst dich ja quasi zusammen im Schock, im Trauma, dann nimmst du das nicht mehr wahr. Und dann ist Raum für Angst und für Manipulation und für Zweifel und für Sorgen und so weiter da. Das ist immer das gleiche Spiel. Enges Bewusstsein, großes Ego. Ego ist die Überlebensstruktur. Also Ego ist nicht schlecht. Ego ist dafür da, um uns in diesem Gefühl der Trennung, der Isolation irgendwie am Leben zu halten. Also je stärker das Trauma, desto größer das Ego. Deswegen sind ja auch diejenigen, die an den Machthebeln sitzen, die sind meistens am schwersten traumatisiert. Sei es die sichtbare Struktur in Form der Politiker, aber auch die unsichtbare Struktur dahinter in irgendwelchen elitären Clans. Schwerst traumatisiert, kaum Empathie oder fast gar nicht. Nur noch rationell, gefühlsgepanzert, aufs eigene Vorteil bedacht. Und so wird dann Politik gemacht, so werden Gesetze verabschiedet, so werden dann zum Beispiel eben auch, vermute ich einfach mal, den Hebammen das Leben schwer gemacht, ja, um eben das Monopol der Klinikmedizin möglichst nicht zu gefährden. Es geht ja bei diesen Bestrebungen innerhalb der Medizin, aber nicht nur in der Medizin, immer um Monopole. Wenn man versteht, ein John D. Rockefeller, der damals eben nicht nur das Monopol auf das Öl hatte, sondern eben dann nach und nach auch auf das Bildungssystem und auf die Pharmaindustrie und so weiter, der strebt in allen Bereichen, wo er tätig ist, immer ein Monopol an. Das heißt, es ist nicht gewünscht, dass es Konkurrenz gibt, die vielleicht sogar besser ist, also im Sinne von Naturmedizin. Das kann heißen Homöopathie, das kann heißen Hebammenkunst, das kann heißen Vitaminindustrie oder so, also alles, was sozusagen die Pharmazie ersetzen würde. Und entsprechend wird über die Einflüsse der Politik, da gibt es ja genügend Lobbyisten in der Politik, die dann dafür sorgen, dass Gesetze verabschiedet werden, damit eben diesen Gruppierungen es schwer gemacht wird, damit das Monopol nicht gefährdet wird, weil darum geht es. Und das muss man wirklich mal so klar auch sehen, dass es immer nur um Geschäftsgebaren geht, um Monopol und Machtbestrebungen und um Kontrolle. Dann geht man nicht mehr so naiv durch die Welt, dann weiß man, ah, okay. Das wird gemacht aus dem und dem Grund. Es geht also immer in die gleiche Richtung. Es ist ein hierarchisch-pyramidales System, in dem wir uns befinden. So. Und es ist leicht wie soll ich sagen, zu kontrollieren, wenn du die Spitzen kontrollierst. Und die darunter sind, die folgen aufgrund der Traumatisierung und aufgrund der Dressur. Weil Menschen, die dressiert wurden, auf Autoritäten zu hören und nicht auf sich selbst als Autorität, die sind ja hauptsächlich mit ihrer ganzen Sinneswahrnehmung im Außen, sind aber nicht bei sich. Das ist genauso eine Frau. Wenn die nur bei dem anderen ist, bei dem Arzt, der ihr erzählt, ja, das kann alles passieren, dann ist sie ja nicht bei sich. Sie fühlt ja nicht in sich rein, weil wenn sie sich selber wahrnimmt und spürt, dass sie kompetent ist, dann hat sie diese Gewissheit in sich. In dem Moment, wo sie aber an den Lippen des Weißkittels klebt und jedes Wort auf die Goldwaage legt, kann sie so leicht manipuliert werden. Und Frauen lassen sich sehr leicht ängstigen. Das ist die Natur des Weiblichen. Sie ist für Ängste sehr leicht, wie soll ich sagen, empfänglich. Und das weiß die Gegenseite, die dunkle Seite. Die weiß ganz genau. Nicht umsonst gibt es den Spruch, wenn du einen mächtigen Mann schwächen willst, dann ängstige den Geist seiner Frau. Sähe sozusagen Zweifel in ihrem Geist und über sie schwächst du ihn. So läuft das Spiel. Das heißt, das Weibliche ist schon ein Angriffspunkt von bestimmten Kreisen, weil das Weibliche leichter zu manipulieren ist. Und wenn man das verstanden hat als Mann, dann muss man dafür sorgen, dass das Weibliche geschützt ist von diesen Einflüssen. Dafür muss man sich aber dann wiederum als Mann kompetent machen über diese ganzen Zusammenhänge und Hintergründe, damit man sagen kann, das ist Unfug, brauchst gar nicht dran dich mit beschäftigen, ist Blödsinn, habe ich schon gemacht. Lass es einfach. Brauchst du nicht. Es ist schon geprüft, ist Unfug. Ja. Dass die Frau sagen kann, okay, gut. Das wiederum setzt aber voraus, dass die Frau sich fallen lassen kann und das wiederum setzt voraus, dass sie sich selbst vertraut und dem Partner vertraut. Und das wiederum setzt voraus, dass sie in ihren Grundfesten, sage ich mal, nicht durch Trauma erschüttert wurde. Also wir kommen immer wieder beim Trauma raus. Trauma erschüttert das Urvertrauen ins Leben, das Urvertrauen in sich selbst, das Vertrauen in den anderen und damit letztendlich das Vertrauen ist ja, sage ich mal, der Kitt, der Klebstoff, der Menschen in einer Gemeinschaft zusammenhält. Wenn ich dem anderen nicht vertrauen kann, ist sofort eine Trennung da, ist sofort ein Zweifel da. Zweifel, Zweifel, Auseinander, Spaltung, satanisch, da haben wir es wieder. Das heißt, das Satanische spaltet, verdreht und hetzt gegeneinander. Und das Göttliche, da muss man es mal ganz platt, ist ein bisschen vereinfacht, aber ich sage es jetzt mal so, sucht die Verbundenheit. Und der Mensch ist ein soziales Bindungswesen und ein Mensch, der hierher kommt, der hat erstmal quasi 9 Monate in einer inneren Gebärmutterzeit verbracht. Dann wird er geboren, macht dieses Schwellenerlebnis und dann kommt er in eine äußere Gebärmutter. Und die besteht eben aus Mama, Papa und der Sippe sozusagen drumherum. Das ist die äußere Gebärmutter. Und die hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich dem Kind diesen Schutz zu gewähren außerhalb der mütterlichen Gebärmutter. Und ihm eine Bindungssättigung zu ermöglichen durch die Präsenz. Und damit das Kind bei sich bleiben kann, sehr schnell reifen kann, das ist nämlich, damit ein Mensch schnell wachsen und entwickeln kann, gibt es 3 Schritte. Erstens muss er bindungssatt sein durch die äußere Gebärmutter, also sprich durch das Umfeld, die Familie, die Sippe. Dann macht die Natur das, was sinnvoll ist. Sie lässt dieses Kind und das Gehirn schneller reifen. Und im dritten Schritt kann dieses Kind dann auch wunderbar in die Gruppe sozialisiert werden. Was haben wir heute? Wir haben heute keine Bindungssättigung, sondern einen Bindungstrauma. Ein Bindungstrauma führt zu emotionaler Unreife und diese Unreife führt später zum gesellschaftlichen Zerfall. Nicht Sozialisation und ein Miteinander, sondern eher Konkurrenz, eigenes Überleben und dann am Ende eben einen gesellschaftlichen Verfall, den wir überall sehen können. Das ist die Folge von Bindungstrauma, wenn es sozusagen ausgewachsen ist. So. Und wenn man das verstanden hat, dann muss man den Prozess umkehren oder dafür sorgen, dass bei der nächsten Inkarnation, bei der nächsten Geburt dieses Bindungstrauma gar nicht erst gesetzt wird. Das sind also 2 Wege, die man machen kann. Trauma versuchen zu integrieren, was viel aufwendiger ist, oder eine neue Traumatisierung im Ansatz schon zu unterbinden, indem man für eine gute Bindungssättigung am Anfang sorgt. Und diese Chance haben wir. Und wir können mit jeder neuen Gesellschaft oder jeder Quatsch, Gesellschaft, Ges Generation, die geboren wird, können wir es besser machen, anders machen. Vorausgesetzt, wir sind uns dieser Dinge jetzt bewusst, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar voll bewusst. Wenn nicht, wiederholt sich das Trauma. Es reinszeniert sich halt so lange, bis irgendeiner sagt, ich halte das hier nicht mehr aus, jetzt müssen wir mal was machen.
Ja, ziemlich genau. So. Und ja, und unsere Einladung zum Schluss, die Menschen zu sagen, gib dich dem Leben hin, damit du dich in diese Urvertrauen wieder fallen lässt. Und das fängt eben bei jeder Einzelne an. Und aus dieser Energie heraus nimm die anderen mit. Weil eben du hast wirklich so viel angesprochen und der Schutz, genau, den wir uns auch zusammengeben, der ist wichtig, damit das wachsen kann. Also dieses Evolutionsprinzip, was du sagst, ja, es wiederholt sich, sollen wir es kapieren. Das heißt, wenn wir es kapieren, geht es ein Stück weiter. Und das braucht eben ein Stück diesen Schutz von dieser Energie, weil wir ständig sonst raus aus der Bahn geworfen werden. Allein durch die Bedingungen aus der Erde. Und das ist immer eine Entscheidung. Ja, wo schaue ich? Schaue ich zu mir und zu Natur? Oder lasse ich mich vom Außen wieder immer wieder rausbringen, ja? Also danke für diese ganzen Schlüssel, weil für mich das waren ganz viele Schlüssel und dieses Bewusstseinsschule, die du da heute gegeben hast.
Gerne.
Und das ist wichtig. Und wie du sagst, wir gehen alle in die gleiche Richtung und es geht jetzt darum, gehen wir einfach zusammen in die gleiche Richtung, dann geht es leichter. Ja.
Genau. Deswegen gemeinsam sind wir stark oder stärker, könnte man sagen. Ja, und die Krisenzeit, finde ich, die bringt erstmal so die tiefe Bedeutung dieser ganzen Sprichwörter zum Ausdruck. Genauso auch, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist einfach so. Das heißt, Leiterfahrung ist jetzt nicht grundlegend schlecht, aber sie kann helfen, ich sag mal, so ein bisschen sich zu läutern, wenn man durch einfach Argumente nicht zugänglich wird. Der Schmerz ist ein Lehrmeister. Ja. Ist nicht gehässig gemeint, das ist einfach eine Beobachtung, weil manche, die sind da nicht zugänglich, die sagen, ja, red du mal, bla blub. Und dann kommt eine Erfahrung, die wirklich markerschütternd ist und dann plötzlich, ist vielleicht doch was dran. Gar nicht so blöd, was du sagst. Gucken wir mal. Und dann, ja. Also ich will mal so sagen, für jeden ist halt gesorgt. Bei dem einen vielleicht ein bisschen früher durch eine gewisse Einsicht, bei dem anderen durch eine Leiterfahrung. Ja. Also die Richtung, ich sag mal so, ist erkennbar. Manche erkennen es ein bisschen früher, das sind ja die Pioniere und die Leuchttürme. Manche kommen erst später auf den Trichter, dass es auch anders besser wäre. Oder das, was wir jetzt kennen und kennengelernt haben, dass es nicht unbedingt wirklich gesundheitlich förderlich ist, wie wir jetzt aktuell leben, in der Tiefe, wenn man wirklich sich mit diesen Prozessen beschäftigt. Klar, wir haben alle genug zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf und so weiter, müssen jetzt nicht jeden Tag jagen gehen. Ja, es hat auch alles Vorteile. Man soll es jetzt nicht schwarz-weiß sehen. Aber es hat auch eine Menge Nachteile, wenn es darum geht, zu schauen, im Vergleich zur technischen Höherentwicklung haben wir uns menschlich eher degeneriert, bedingt durch Trauma. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, das auch in den Griff kriegen und dann mit der Technik zusammen, also sage ich mal so geheilte Traumata und auch ein hoher Technologiestand, dann wird das ja auch ganz anders eingesetzt. Dann wird ja Technik nicht zum Machtmissbrauch eingesetzt oder zur Kontrolle, sondern dann können wir wirklich eine schöne neue Gesellschaftsform kreieren, wo für jeden genug da ist. Ja, das ist ja das Verrückte, es ist ja für alle genug da. Nur wir haben momentan noch Systeme am Wirken, die halt Umverteilungen bewirken, sodass immer wieder so Monopole irgendwo entstehen. Wenige bekommen ganz viel und die Masse, die guckt ins Leere. Das sind aber, ich sage mal, künstliche Systeme. Die Schöpfung arbeitet ja nicht so. Sehen wir an einem einfachen Same oder an einem, was weiß ich, einer Kastanie oder einem Eichel. Wenn man dann draußen einen Baum wachsen lässt, dann entstehen da 100.000 neue Eicheln und daraus entsteht nachher ein ganzer Wald. Also das heißt, dieses Fülleprinzip, was wir in der Natur auch sehen können, daran sollten wir uns orientieren. Und das andere ist einfach künstliche Verknappung innerhalb dieses künstlich kreierten Gesellschaftsmatrixsystems. So. Und das ist der Punkt. Wir leben nicht artgerecht als Menschen. Ist einfach so. Also kommt die nächste Frage: Was heißt denn artgerechte Menschenhaltung? Was bedeutet das für den Menschen, artgerecht zu leben? Jetzt müssen wir uns selber diese Frage stellen und versuchen zu ergründen. Da kommt alles, da kommt die Ernährung dazu, wie wir uns bewegen, aber eben auch, wie wir gebären, wie wir zusammenleben, wie wir überhaupt leben und so weiter und so fort. Da müssen wir so vieles hinterfragen und das ist natürlich im ersten Moment ganz schön viel. Aber wir sind deswegen hier. Das ist ja die Zeitqualität. Wir sind ja genau hier, um etwas Neues zu kreieren. Das ist ja gerade dran. Das ist ja sozusagen in der Hierarchie oder dieser Entwicklungsweg der Menschheit ist das jetzt dran. Das ist jetzt das Thema. Da ist jeder gefordert. Deswegen ist er ja hier. So. Und wenn man, ich sag mal, diese Klarheit für sich hat, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, dann auch deine Entscheidung zu treffen. Als nur so rumzusuchen, irgendwo gegenzuknallen, denken, oh, was war das denn jetzt? Ganz komisch. Und dann gucken wir, proben wir hier mal, bumm, wieder gegengelaufen. Aua, tut ja auch weh. Was ist denn hier los? Ist ja doch nicht so alles so rosarot, wie es auf den Wänden da zu erkennen ist. Ja, das nennt man dann Erwachungsprozess.
Ja, und ich sage auch gerne, so die Zusammenhänge zu verstehen, also dass nicht alles irgendwie gegen das Bestehende ist, sondern nein, es ist das Dahinterschauen. Welchen Preis zahle ich dafür, dass ich jetzt zum Beispiel als schwangere Frau mich permanent untersuchen lasse und einer vermeintlichen Sicherheit hinterherlaufe? Ja, welchen Preis zahle ich dafür? Was bedeutet das dann im Nachhinein? Was bedeutet das, wenn ich mein Kind in eine Fremdbestimmung gebe? Welchen Preis zahle ich dafür? Ja?
Genau.
Oder auch unser, wie du immer sagst, die Sippe oder auch Ann-Sophie und wir sagen immer so diesen Schutz der Familie, ja, aber der, wenn der bewusst korrumpiert wird, ja. Und ich sage immer auch gern, wenn wir mal so die östlichen Länder schauen, so die türkischen Familien oder arabischen Familien, wieder dieser Clan, was Heiliges eigentlich schon fast ist. Also das ist so wertvoll, wenn der Clan, dieser Familienclan aus den Cousins und Cousinen und Tanten da ist. Und wir haben heute heutzutage eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Und der Vater irgendwo anders und die Großeltern sind sowieso zerstritten. Und dann steht die alleinerziehende Mutter da und
Steht
muss sich.
aber auch, ich sag mal, im Kontext einer bestimmten Bewusstseinsentwicklung. Da könnten wir jetzt ganz viel zu erzählen. Also ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr so negativ, sondern das ist eine bestimmte Bewusstseinsstufe, die wir gerade am Meistern sind. Das haben die, die jetzt auch im Clan-Bewusstsein stecken, noch vor sich. Da sind wir sozusagen schon, sagen wir mal, 3 Stufen weiter. Und wir sortieren jetzt quasi erstmal wieder neu, deswegen wir stehen an dieser Schwelle zu einem, nennen wir es mal, ein neues Wir. Das müssen wir erstmal herausfinden. Also sozusagen Clanbewusstsein 2.0 oder Sippenbewusstsein 2.0 steht jetzt an. Nicht so, wie es vielleicht vor 100, 200 Jahren war, sondern wir haben jetzt sozusagen die Episode der Individualisierung dazwischen gerade gehabt. Hat Vorteile, hat aber auch viele Nachteile. So, und die lernen wir gerade kennen. Und jetzt gilt es, das Ganze neu zu sortieren. Deswegen, wir sind hier sozusagen in einem Experimentierfeld, gerade auch im westlichen Kulturkreis, was das angeht. Da haben die arabischen Regionen und am afrikanischen, wo er sehr viel Clanbewusstsein noch vorherrscht, das haben die alles noch vor sich. Auf der Stufe sind die noch gar nicht, ja. Und deswegen sehe ich das mittlerweile gar nicht so negativ. Man muss nur die richtigen Konsequenzen aus den Entwicklungen, die wir hier gehabt haben, ziehen.
Was
Ja, das ist
siehst du
alles.
dann da für ein größeres Bild? Oder wie glaubst du, was denn für uns so der nächste Schritt?
Der nächste Schritt wird eigentlich, das wird das Spannende sein, ist auch ganz einfach eigentlich abzuleiten. Wir werden, das wird aber noch eine Weile dauern, wir werden in der Lage sein, zwei extreme Bewusstseinszustände gleichzeitig sozusagen in unserem Bewusstseinsraum zu halten, zu integrieren. Und zwar einmal dieses Ich-Bin-Bewusstsein, also wirklich, ich bin ein Wesen, ich bin in diesem Körper, ich sehe mich sozusagen auch getrennt. Und gleichzeitig aber auch ein Wir sind, also ein Gemeinschaftsgefühl, also eine Verbundenheit im Bewusstsein. Das heißt, wir werden beides verkörpern. Weil der große Nachteil von diesen Clans ist es, dass dort die individuelle Entwicklung unterdrückt wird. Da gibt es vielleicht einen, der herrscht, ein Patriarch oder ein Matriarchat, wie auch immer. Und dann kann nicht jeder sagen, ach, ich mach mal so, ich mach mal so, sondern es wird immer geguckt, was du machst, muss immer im Sinne des Clanes sein. Es muss den Clan erhalten. Es darf jetzt nicht irgendwie, du brichst da aus und machst einen komplett anderen Weg, sondern die Tradition muss ja weiter bewahrt werden. Das heißt, für die Stärkung des Clans okay, aber für die individuelle Entwicklung fatal. Und deswegen haben wir ja auch Trauma, ich sag mal, in der Vergangenheit erlebt durch Kriege. Trauma bricht diese Clanstrukturen auf. Die traditionellen Großfamilienstrukturen werden aufgebrochen. Die individualisieren die Menschen. So. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist sozusagen in unserer Bewusstseinsentwicklung, das ist wie ein Masterplan, der hier abläuft. Und da gibt es halt Regionen, wie, sag ich mal, deutschsprachiger Raum oder amerikanischer Raum, Nordamerika, die sind da vielleicht ein bisschen weiter. Die haben sozusagen schon sich von der Großfamilie gelöst, haben sich individualisiert. Man redet ja auch von sogenannter ja, Clan-Ethik, Individualethik und jetzt kommt Universalethik. Das ist der nächste Bewusstseinssprung. Das heißt, die gesamte Menschheit befindet sich auf unterschiedlichen Bewusstseinsstufen und der nächste Sprung ist jetzt das Wir-Bewusstsein, dieses Universalbewusstsein. Das ist sozusagen, ich sag mal, wenn man es religiös einkleiden wollte, gelebte Christlichkeit. Ich liebe den anderen so, wie ich mich selber liebe. Also ich muss mich erstmal selber kennen und lieben, bevor ich auch den anderen kennen und lieben kann. Das kann ich aber nicht, wenn ich die ganze Zeit nur im Clanbewusstsein drinne stecke. Und ich habe zwar diesen Zusammenhalt und den Schutz, aber ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und dafür ist es notwendig, einmal sich rauszunehmen, sozusagen abgetrennt zu werden, sich selber sozusagen kennenzulernen, zu entwickeln und dann festzustellen, okay, es ist schön, was ich jetzt erkannt habe, aber alleine sein ist auch doof. Und dann kommt diese nächste Stufe, wie komme ich jetzt mit anderen wieder zusammen auf einem höheren Bewusstsein? Das heißt, dann kommt ein Wir-Bewusstsein unter der Voraussetzung aber, dass ich trotzdem meine Individualität kenne und bewahre. Das ist der Unterschied. Und das steht jetzt aus meiner Sicht immer mehr an. Und das müssen wir herausfinden. Das ist jetzt nicht irgendwie, da können wir auf irgendwas zurückgreifen, sondern das ist Neuland, komplettes Neuland. Deswegen das neue Wir. Das ist, ja, da sitzen wir alle irgendwo drin. Das wird auch vielleicht deswegen auch jetzt mal komplett neue Familienstrukturen ergeben, was wir jetzt teilweise auch schon hatten. Auch diese ganze Gender-Geschichte gehört auch für mich mit dazu. Das ist ein Rumexperimentieren. Wie kann man es jetzt lösen? Hat Vor- und Nachteile, so und so. Und jetzt so nach und nach wird sich das aus meiner Sicht das gesunde, biologische, natürliche wieder herauskristallisieren. Aber wohlgemerkt mit anderem Bewusstsein, das sich in der Zwischenzeit kultiviert hat, nämlich ein Individualbewusstsein. Das nur so als kleiner Nachtrag.
Und eigentlich sehen wir es in jedem Menschleben, was du beschrieben hast, an Entwicklung, weil eben in der Jugendlichzeit bis zum ja, Mitte 20 will der Mensch sich kennenlernen. Und erstmal manchmal gibt es so, ja, lasst mich alle in Ruhe hier. Und dann der zurück zu den ja, Eltern und die Familie. Und das
Ganz
ist
genau.
so etwas, was eigentlich immer so im Mikrokosmos wie im Makrokosmos passiert. Das sehe ich genauso wie du. Ja, wunderbar. Und ja, ich kann nur die Leute sagen, die heute einfach ein paar Glühbirne aufgegangen sind. Wir sind da, wir erschaffen es. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auch ja, uns senden, uns kontaktieren, weil es geht wirklich darum, ja, zusammenzuarbeiten. Und das ist eben keine Arbeit der Energie zieht, sondern Arbeit, der alle nährt. Und das ist mir extrem wichtig, nochmal zu sagen. Schaut, dass ihr in eine Berufung kommt, die euch nährt, damit ihr ja keine Mühe habt, andere zu nähren. Und in der Familienwelt geht es sehr viel um die Nahrung, aber nicht die Nahrung im physischen Sinn.
die auch und jedoch auch die.
Das ist die Voraussetzung, ne? Das ist die
Genau,
Grundlage. Aber
genau.
darauf sollte es aufbauen. Wenn es nur dabei bleibt, wäre ja nicht gut.
Genau. Eben, also eine globale Nahrung. Danke.
Auch von meiner Seite vielen Dank, Mike, dass du heute da warst. Und wir werden deine Informationen, deine Webseite, deine Akademie, die du eröffnet hast, unten in der Infobox verlinken.
Danke.
Vielen Dank für
Sehr
das
gerne, sehr
Gespräch.
gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch beiden.
Tschüss, danke.